Ich möchte noch kurz für Dave beten, bevor er uns sein Wort ausstellt. Danke, Herr Jesus, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören. Mhm. Danke, dass du bei den Vorbereitungen Dave geholfen hast und ihm deine Worte eingegeben hast. Danke, dass du ihm die Ruhe schenkst, jetzt, zu uns zu reden und mach uns bereit, wirklich auch auf ihn zu hören. Danke, tust du ihn segnen in der nächsten Zeit. Amen.
Amen. Merci vielmals. Ja, wir wollen Gott von ganzem Herzen anbeten. So einen guten Song. Komm, wir wollen ihn loben, ihn anbeten, ihn rühmen. Es geht doch schlussendlich um Jesus. Es geht um ihn. Jesus ist das Zentrum von unserem Glauben. Jesus ist unser Vorbild. Um ihn soll es gehen. Und das ist das Coole dieser Serie. Predigen einfach von Jesus. Einfach Jesus. Nicht kompliziert tun, sondern einfach Jesus. Aber so einfach ist Jesus eben nicht. So einfach, wie es manchmal scheint, manchmal ist es so komplex und irgendwie schwierig zu verstehen, die Worte von Jesus. Und letzte Woche habe ich predigt über seine Taten. Ich habe so Freude gehabt, zu erzählen, was Jesus tut. Und wenn er etwas tut, dann bewegt es immer so viel. Es hat wie Kraft. Und das ist so bewegend. Und ich hoffe, euch hat es so bewegt, als ihr da war. Und ich habe schon letzte Woche gesagt, bei Jesus ist es so stark, dass seine Worte und seine Tat immer zusammenkommen. Er trennt es nicht. Wir trennen das manchmal so. Oder? Wir leben, sagen etwas und leben es dann gleich anders. Und Jesus ist so direkt, dass er das zusammenbringt. Oder? Und so auf eine faszinierende Art, das staune ich immer wieder. Und heute dürfen wir über seine Worte staunen. Was er gesagt hat, seine Worte, die er gebraucht hat. Und er hat ja viel gesagt. Ich kann never so in den 35 Minuten, die ich habe, euch sagen, was er wirklich alles gesagt hat. Aber ich probiere wieder, es geht auch um drei Versen schlussendlich. Nochmal, oder? Aber ich probiere euch so ein bisschen wie auch wieder reinzunehmen in seine Worte. Meine letzte Woche, ich habe genau in seine Taten, was der Charakter ist von dem. Und was die Charaktere von seinen Worten, das ist so bedeutsam. Und ich habe so ein paar Kategorien, das ist übrigens so aufgeschrieben in eurem Predigtflyer, wo ihr könnt nachlesen. Wenn man so Überblick macht über die Evangelien, merkt man so, ich habe das mal so in fünf Kategorien probiert, so ein Versuch, nicht vollständig, versucht irgendwie einzuordnen. Seine Worte sind sehr unerwartet, anders und gegenteilig, oft zu dem, was die Leute haben gemeint, das sagt er jetzt, Jesus. Oder die haben eine Vorstellung vom Messias, die Juden. Und so die anderen wollen wissen, was sagt der, der hier heilt und alle Aufrehr bringt und so. Was sagt der genau? Und es ist oft unerwartet anders und gegenteilig, als sie erwartet haben. Und wir werden dann in diesen Versen genau zu dem kommen. Es war aber auch einleuchtend und logisch. Jesus hat oft so Sachen gebraucht, die eigentlich sehr logisch sind, auch zum Gesetz, das die Juden dann befolgen wollten. Wo in Israel war, wo er gelebt hat, Jesus. Und es war echt sehr logisch. Zum Beispiel ist es nach dem Beispiel der Bergpredigt, oder, wo er predigt, lehrt. Er sagt, schaut doch mal auf das Feld raus. Es geht um die irdische Sorge, was soll ich anlegen, was soll ich essen und weiss nicht was. Und jetzt um das Anlegen. Was soll ich anlegen? Ich habe da ganz einfach, gell, T-Shirt und Hose. Was soll man anlegen und so? Wir sorgen uns so viel, gell? Vielleicht gefällt es dir, vielleicht nicht. Aber wir sorgen uns so viel. Jetzt sagt Jesus, betracht doch mal die Lilien hier auf dem Feld. Schau jetzt mal an, wie schön das ist. Wie ich das gekleidet habe. Und dann sagt er, ja, wenn Gott selbst das Gras, das er verdorrt, so schön kleidet, wie viel mehr sorge ich um euch? So logisch, oder? Es ist so einleuchtend, seine Worte. Es ist faszinierend. Und seine Worte sind aber auch total skandalös im Fall. Die haben Skandale ausgelöst, seine Worte. Aber sie waren eigentlich nicht verrückt. Es war nicht verrückt, obwohl das die Leute heute vielleicht meinen. Wenn man das liest. Aber es war wirklich skandalös. Ein Beispiel zum Beispiel. sagen die Jünger zu Jesus, wer ist der Grösste im Reich von Gott? Und dann kommt die skandalöse Antwort von Jesus, werdet wie King. Wisst ihr, in dieser Gesellschaft dann früher hat King nicht viel gegolten. Und dann fragen sie, wer ist der Grösste? Gell, das ist vielleicht so eine Erwartung. Eben. Ja, das muss schon jemand mächtig sein. Werdet wie King. Wie die Kinder, die kleinen Kinder. Werdet wie die Kinder, dann seid ihr die Grössten im Reich von Gott. Skandalös, sage ich euch. Wir sollen wie die Kinder werden. Aber es hat so viel Wahrheit drin. Es ist nicht verrückt, es ist nicht doof. Das ist es nicht. Kinder vertrauen total. Das Vertrauen ist bei den Kindern so wichtig. Und vielleicht wollte Jesus genau das sagen. Also in erster Linie klingt es manchmal ganz gesponnen. Und es ist anmassend. Seine Worte sind total, also unglaublich, oder? Aber eigentlich nie unmöglich aus seiner Sicht. Das finde ich auch wichtig. Er sagt zum Beispiel in der Bergpredigt: Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Bitte was? ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Da habe ich noch viel zu. Ich bin nicht vollkommen. Hä? Das ist doch anmassend, so etwas zu sagen. Spinnst, Jesus? Gehört der Zuschauer, der das gesehen? Nein, das kann nicht sein. Aber ich aus seiner Sicht, versteht ihr, aus seiner Sicht ist das nicht unmöglich. Wenn wir jetzt zurückschauen, Jesus lebt der Heilige Geist in uns. Wenn wir nur ihn anschauen, ist er die Vollkommenheit in mir. Es gibt viel anderes, was nicht vollkommen ist. Aber wenn wir ihn anschauen in mir, ist er vollkommen. Es stimmt, verstehst du? Aber es ist aus einer anderen Brille, aus einer anderen Sicht. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Und seine Worte sind sehr liebevoll, direkt. Jesus redet nicht über ein heißes Brei um. Ich kann das sehr gut, um ein heißes Brei um reden. Das wissen die, wo mir, der hat manchmal viel zu viel um ein heißes Brei um. Aber Jesus ist sehr liebevoll und direkt. Liebevoll. Er sagt, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischen machen, sagt er. Oder? Es ist sehr klar, direkt. Aber er sagt in dem etwas so Wertvolles. Ich will euch zu etwas machen. Ich habe euch auserwählt. Ich will euch zu etwas machen. Also, das ist ganz faszinierend. Wir haben manchmal so ein bisschen mit dem Wort von Gott ein Durcheinander. Ich hatte das auch schon gehabt, vielleicht habt ihr das auch. Ich hatte es manchmal. Es heisst ja, oh, Jesus ist das Wort Gottes. Im Johannes beschreibt es, das Wort Gottes ist Fleisch geworden. Und nachher, jetzt rede ich ja von seinem Wort. Wie kann ich das zusammenbringen? Und es ist eben noch spannend, im Deutschen gibt es manchmal so Ausdrücke, die für einen gebraucht werden, und im Griechischen gibt es mehrere Ausdrücke. Und es ist beim Wort auch so, da gibt es Logos und Rhema, die gebraucht werden für Gottes Wort. Oder, und das, manchmal ist es noch komplex zu verstehen. Und für mich auch. Aber Logos bedeutet eigentlich so ein bisschen die ganze Fülle und Gesamtheit von Gottes Wort. Das geschriebene Wort Gottes, die Heilige Schrift, Logos, das von Anfang an war. Gott hat ja die Schöpfung, hat uns geschaffen und hat gesagt, er hat geredet. Gott hat immer geredet. Das Wort Gottes war immer da. Die Worte waren immer da von Gott. Er hat zu seinem Volk geredet, er hat zu Propheten geredet, die es weitergeredet haben. Das war immer. Das ist Gottes Prinzip und in ihm zu finden. Das ist Logos. Die Gesamtheit, das hat man im Griechischen gebraucht, echt für viel mehr, als wir denken. Und dann gibt es das andere Wort, das heisst Rhema. Und das ist echt so das mündliche gesprochene Wort von Gott. Von dem, was wir eigentlich jetzt heute reden. Das, was er gesagt hat. Und das hat eben Kraft und Auswirkung gehabt. Es heisst, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Oder Gottes im Lukas-Evangelium, Lukas-Evangelium heisst dort, dass bei Gott ist kein Wort wirkungslos. Das heisst aber Rhema. Das, was er sagt, ist nie wirkungslos. Das mündliche Wort. Und das haben wir heute echt immer noch. Wir haben das allumfassende Wort Gottes, das Jesus selber eigentlich war auch, und in der Bibel ist, wo wir wie sehen können, wer Gott ist, was er redet. Und gleichzeitig ist Rhema etwas, das der Heilige Geist schafft, das mündliche Wort zu uns ganz persönlich, das nicht wirkungslos bleibt. Das ist ganz faszinierend, oder? Das zu sehen. Und die Auseinanderscheidung. Logos und Rhema. Heute reden wir von dem, was Jesus eben gesagt hat. Es hat eine Wirkung gehabt. Rhema. Was für die Leute ganz wirkungsvoll war. Und vielleicht kann es genau heute noch wirkungsvoll werden. Der Heilige Geist übersetzt in eure Herzen. Und ich wünsche mir das so sehr. Für das wir irgendwie das Wirken von Jesus verstehen oder seine Worte, sind, glaube ich, immer wieder Hintergrundsachen so wichtig. Weil Jesus in einer anderen Kultur gelebt als jetzt. Manchmal kann man sich fragen, hat Jesus, wenn er jetzt hier wäre oder wenn er hier leben würde, weißt, wie hat er sich verhalten? Gell, das ist so eine coole Frage, die man sich stellen kann. Hat er mit uns, mit dem Smartphone, gewhatsappelt? Hat er eine Gruppe erstellt, irgendwie ein paar Jünger drin? Was hat er gemacht? Oder? Das ist noch spannend. Wir wissen es ja nicht so recht. Aber in dieser Kultur war es wie anders. Und Jesus war eben ein Jude. Er ist auf Israel nicht. Er ist in die Kultur als fremder Mensch. Jesus ist als Rabbi angesprochen worden. Rabuni. Von den Jüngern, auch von anderen Leuten. Er war ein Rabbi. Rabbi bedeutet Meister oder Lehrer. Also einer, der gelehrt hat, ein Meister war. Und der hatte Jünger. Und ein Rabbi, ist eben ganz spannend, es hat verschiedene Rabbis gegeben. So. Und Jesus war ein Rabbi mit Vollmacht. Es hatten nicht alle Vollmacht, sagt man. Lass mich das erklären. Es hat Rabbis gegeben, die einfach gesagt haben, was andere gesagt haben. Der Rabbi Raphael hat gesagt, das und das. Und der Rabbi Simeon hat gesagt, das und das. Und das tut es bitte. Das ist so ein bisschen die mündliche Überlieferung, ja, vom Gesetz. Hat man ganz viel zusammengenommen im Talmud und hat es dann weiterverzählt. Immer und immer weiterverzählt. Das war mündliche Überlieferung, noch keine E-Mail und WhatsApp und so. He? Es hat Rabbis gegeben mit Vollmacht. Das war so, dass vielleicht der Rabbi Simeon sagt das, der Rabbi Raphael sagt das. Ich sage jetzt das. Und jetzt merkt ihr plötzlich, in der Bergpredigt kommt das ganz oft vor. Seht ihr doch, ihr habt gelesen im Gesetz, ich aber sage euch. Und dann leitet ihr etwas Neues ein. Das ist so eine rabbinische Redewendung, die man gebraucht hat für Rabbis, die eben Vollmacht hatten, die Kraft hatten, etwas Neues gelernt haben, nicht das Bestehende, etwas Neues. Und da haben die Leute immer, ich aber sage euch, was kommt jetzt? Versteht ihr? Da ist ganz viel dahinter. Aber nicht nur das, er hat ganz viele rabbinische Redewendungen gebraucht. Zum Beispiel heisst es Amen, Amen, ich sage euch. Oder vielfach übersetzt wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Habt ihr es schon gelesen vielleicht irgendwo? Es heisst wahrlich, wahrlich, heisst Amen auf Hebräisch. Hat er Hebräisch gebraucht? Amen, Amen, bedeutet so ist es. Und hat Jesus wie eine vorangehende Sache gesagt, genau, so ist es, irgendeine Frage, so ist es und jetzt sage ich es euch, was ich denke darüber. Oder er hat es wie gebraucht, dass das man sieht in dem Innen, dass er durch und durch ein Rabbi war, ein Jod, der in dieser Kultur gelebt hat. Gleichnis übrigens ist voll typisch für einen Rabbi. Die haben immer Gleichnis gebraucht. Ich vergleiche das Leben mit etwas. Voller Gleichnis. Der Talmud ist voller Gleichnis mit dem Leben, mit Sachen, die sie dann gesehen haben. Er hat ja ganz viel von Botanik gebraucht. Da Blümli-Sachen, Jesus, oder? Er hat Botanik-Sachen einbezogen und hat es erklärt. Heute, oder Schaf. Schaf kommt ja oft vor. Sachen, die die Landwirte verstanden haben. Und wir Mechaniker heutzutage, so KVler und Techniker, manchmal denken wir, wieso Schaf und Samen und oder? Aber die Gärtner verstehen das eigentlich schon ein bisschen besser, Bauern. Weil das, in dieser Zeit war das gang und gäbe, versteht ihr, oder? Also zum Beispiel, es heisst oft, Jesus setzte sich. Oder ist hergesetzt. Und wisst ihr was? Die Gelehrten damals, die Rabbis, die sind eben zum Lehren hergehockt. Ich finde, das könnte man einführen hier nicht. Ah, das wäre ein bisschen gemütlich. Weißt du, und jetzt passiert etwas, wenn ihr mehr anschaut. Es ist hinten sieht man so. Aber weißt du, vorne ist viel persönlicher, oder? Auf Augenhöhe. Weißt du, so das Leben teilen, lehren. Das hat etwas. Das hat etwas. Jesus hat etwas gehabt in dem Innen. Das ist faszinierend, das zu sehen, wie Jesus gelehrt hat. Okay, gut. Und das Letzte vielleicht noch. Jesus hat Jünger gehabt. Und Jünger war ganz normal. Jeder Rabbi hat Jünger gehabt. Aber wisst ihr was? Jesus ist schon noch speziell. Eigentlich hat sich ein Jünger bewerben bei seinem Rabbi. Weil es war eigentlich das Beste, wenn ein Rabbi die besten Jünger hatte. Das war wie das Abbild von einem guten Rabbi, gute Jünger. Also so hoch angesehene, leistungsfähige, gute Männer. Und was das Verrückte ist, erstens, Jesus beruft seine Jünger, das war eigentlich nicht so gewesen. Und zweitens, er beruft Fischer, so ein bisschen eher untere Schicht, und er beruft Zöllner, von den Juden eher so ein bisschen verachtet. Echt Leute, die Nieten in Sandalen, habe ich in einem Buch gelesen, sei das gewesen. Nieten in Sandalen, ist er rumgelaufen. Aber wisst ihr was? Gibt es so einen Rabbi Hillel. Hillel war so ein grosser Rabbi von früher. Kennt irgendein Jünger, jemand von diesen Jüngern? Hey, von diesen Eiden in Saldan reden heute Morgen Millionen von Leuten. Heftig, hä? Jesus war ein Rabbi, aber ganz anders. Aber er war voll in dieser Kultur. Und Jesus hatte ein grosses Thema und auf das wollte ich eingehen. Ein grosses Thema, und das ist das Reich von Gott. Er hat es immer wieder genommen. Er hat gesagt, hey, ich predige euch das Reich, das Evangelium vom Reich. Ganz am Anfang hat er gesagt, hey, mit mir ist jetzt das Reich Gottes nachgekommen. Das kommt immer wieder vor. Über 121 Mal, glaube ich, habe ich nachgeschaut, kommt das Wort Reich von Gott in den Evangelien vor. Mega viel. Übrigens noch spannend, so eine Klammerbewerkung. Bei Apostelgeschichte und Paulus kommt das sehr selten vor. Und dann bei Offenbarung wieder viel. Das ist noch spannend, oder? Aber in der Apostelgeschichte und gerade typisch der Paulus, der hat so sehr Christus zentriert lehren. Er wollte sagen, in ihm ist Erlösung, Gerechtigkeit. Das ist das Zentrum, für das Reich ins Reich kommt. Er wollte das proklamieren. Jesus, um ihn geht es, versteht ihr? Jetzt ist die Zeitwende und um ihn geht es. Und eigentlich hat er genau das weitergeführt, was Jesus eben gesagt hat. Er hat das Reich Gottes proklamiert, Jesus. Hat davon geredet. Und der Paulus und die weiteren Hechwein Zeug davon, dass eben der, der von dem erzählt hat, das ist der Schluss zu diesem Reich. Also, versteht ihr, er führt euch das wie weiter. Und spannend ist aber gleich, in der Offenbarung kommt es wieder vor. Und so entsteht auch das Bild, mit Jesus ist das Reich nachgekommen. Es ist schon jetzt da, seit Jesus ist da, es ist jetzt da. Wir haben Segnungen vom Reich Gottes, schon jetzt. Heilige, Gutes, das Vollkommene vom Himmel, es ist sagenhaft hier, nicht vollkommen. Und es wird eines kommen, Offenbarung. Es wird kommen, was vollkommen ist. Schon jetzt und noch nicht ganz. Und in dieser Spannung leben wir total, müssen wir aushalten, ist so schwierig. Habe ich schon letzte Woche davon predigt. Es ist so schwierig, das auszuhalten, oder? Aber genau um das geht es eigentlich in dem Reich von Gott, wo Jesus predigt. Und die Juden, die haben eine Erwartungshaltung von diesem Reich von Gott, wo Jesus geredet hat. Zwischen dem Testament für 400 Jahre alt und Neues Testament, in etwa, ein bisschen mehr vielleicht. Und dort, in diesen 400 Jahren sind Apokryphen entstanden. Das sind so Schriften, jüdische Schriften, wo man hat eigentlich so wie eine Erwartungshaltung kann man dort herauslesen zu dem, wo wird kommen. Es wird der Messias kommen. Hey, es wird etwas kommen, das etwas wieder aufrichtet. Und die haben Erwartungshaltung für das Reich von Gott. Es ist ja noch speziell, dass Jesus das Reich von Gott nie wirklich erklärt. Was ist es genau? Er tut es nur beschreiben, aber erklären genau. Aber das hätte er auch nicht müssen, weil die haben gewusst, was es ist. Aber eben eine andere Vorstellung. Und das ist noch eindrücklich. Sie haben das Gefühl gehabt, das Reich Gottes wird wieder kommen auf die Erde, territorial. Es wird ein klares Reich Gottes sein, wie zu Zeiten vom König David, wo das Reich ist vom Volk Israel. Gott hat geherrscht und es wird wieder kommen und Gott wird wieder herrschen. Das ist die Erwartung, die sie haben. Und es wird kommen mit Kraft. Schon prophetisch bezeugt, es wird mit Kraft kommen. Und sie haben das Gefühl gehabt, das wird wie ein kämpferischer Messias sein. Gell, mit Schwert oder so. Der uns aus den Römerklauen befreit. Oder? Und zum Beispiel kann man lesen in den Apokryphen Psalmen Salomo: Siehe zu, Herr, und richte ihnen auf ihren König, den Sohn Davids, zu der Zeit, die zu ausersehen, o Gott, über Israel, deinen Knecht, zu herrschen und umgürte ihn mit Stärke, zu zermalmen ungerechte Fürsten, zu reinigen Jerusalem von den Heidenvölkern, die vernichtend zertreten, in Weisheit und in Gerechtigkeit die Sünde vom Erbe zu verstoßen. Also, das ist so zwischen dem Testament, bevor Jesus kam. Die Erwartungshaltung, da kommt einer. Ja, richtet das wieder auf. Und jetzt ist spannend, was eben Jesus sagt zu dem Reich von Gott. Und ich kann jetzt da nicht alles ausleuchten, aber ich gehe auf drei Verse ein. Und die sind so faszinierend. Und die haben mit dem Geräusch etwas zu tun. Jetzt sind alle wieder aufgewacht. Dem Geräusch etwas zu tun. Und wir stürzen uns in Matthäus 13. Das könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt. Und mit mir lesen Matthäus 13. Selber aufschlagen. Vers 31 bis 33. Und da geht es um Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Es sind sehr ähnliche Gleichnisse, darum nehme ich die zusammen. Und Jesus hatte so eine längere Rede gehabt. Er hat übrigens mehrere längere Rede gehabt. Er war ganz viel unterwegs, er hat kurz geredet, aber er hat so eine längere Rede gehabt. Er ist eingebettet in so eine längere Rede. Die Gleichnisrede. Die Himmelreich-Gleichnisrede, die Jesus hatte. 7, oder je nachdem, wenn man das letzte noch dazu nimmt, 8 so Gleichnisse hat er den Jüngern und den Leuten, die drumherum waren, erzählt. Er sagt, er redet vom Boot aus und nachher die Auslegung hat er dann im Haus von Petrus, das war dort im Kapernaum, wo er das erzählt hat. Die Rede vom Reich Gottes, was ist es? Und da lesen wir eben, vergleicht er das Reich Gottes, das Reich der Himmel, gleicht einem Senfkorn. 13,31, seid ihr mit mir? Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Schon mal, was meint ihr jetzt genau mit dem? Wie ist das Reich von Gott? Eben wieder Botanik, oder? Solltest du das verstehen? Also, ein anderes Gleichnis, jetzt gehen wir in die Küche mit Jesus. Vielleicht verstehen wir es besser. Ein anderes Gleichnis redet er zu ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Dies alles redet Jesus in Gleichnissen zu einer Volksmenge und ohne Gleichnis redet er nichts zu ihnen. Stimmt aber nicht genau. Er hat schon zu ihnen geredet, ohne Gleichnis. Aber es wollte wie sagen, hey, das ist wie wichtig, die Bezug zu schaffen zu Sachen von ihrem Leben. Hey, ich habe das Senfkörnchen mitgenommen. Ich denke, ich verteile mal so ein bisschen. Ich habe es gekauft, schon länger, jetzt auf meinem Pult. Und denke immer daran, so, das Reich von Gott ist wie so ein Senfkörnchen, sagt Jesus. Wer will eins mal schauen? Das ist krass. Mal uns nehmen, wir 2-3 aufteilen. Es heisst hier, es ist das kleinste Samenkörnchen. Darfst du eins nehmen? Musst nicht. Ich weiß nicht, ob es genießbar ist, ich weiß es auch nicht. Ich habe es noch nie probiert, ehrlich gesagt. Mega klein im Fall. So winzig, ich kann es gar nicht zeigen, ist das Reich von Gott. Faszinierend, nicht? So munzig klein, wie meint das Jesus? Interessant ist, dass so eine Stude, so eine Senfstude, kann bei 1,5 Meter gross werden, durchschnittlich. Zum Teil noch viel mehr, 3 Meter so hoch, wie die Tilly ist. Eine mega Stude, so ein kleines Senfkörnchen. Übrigens, ich habe nachgelesen, angeblich hätte es noch kleinere gegeben, Orchideensämli sollen kleiner sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist so klein. Aber die kleinen Samen sollen eine riesen Stude geben. Ein mega Kontrast. Versteht ihr, für die Leute, die das dort gesehen haben, das hat es gegeben, um das Segen zu retten. Die Senfstuden auch kannst du anschauen. Und die sehen die Studen und denken, das Reich von Gott so, ist wie ein Senfkorn. Okay, das hat recht viele Fragezeichen über ihren Kopf ausgelöst. Und so, auch Ausrufezeichen. Was? Und dann der Sauerteig. Gell? Man hat das am Abend gemacht. Am Abend hat man sich Küche, man hat die Sauerteig einen kleinen Teil genommen und in die Mehlmenge getan, dass es dann über die Nacht aufgeht. Das ist auch spannend, das wird ja hier eine Masseinheit genannt. Denn eine Frau nahm unter 3 Maß Mehl mengte. Und das ist eine unglaubliche Menge Mehl. Je nach Berechnung zwischen 8 und 12 Liter, die man da zusammengemixt hat. Und das hat etwa Brot gegeben für 100 bis 120 Nasen. Das ist eine unglaubliche Menge, ja noch dazu mal. Für uns dann, das jetzt, ja, wir sind etwa so viel hier, oder? Aber gleich, das ist so aus einem kleinen Sauerteig durchsäuert so vieles und beeinflusst so eine grosse Anzahl. Und das ist ein Geheimnis in dem Innen, dass etwas so Kleines so grosse Auswirkungen haben kann. Und oft schaut man die Gleichnisse an, die werden auch so genannt als Wachstumsgleichnis, weil ja eben ein Samen wächst im Boden innen. Und das Spannende ist ja, dass nicht ich der Wachstum tun kann, sondern wer macht Wachstum im geistlichen Sinn? Gott selber natürlich. Es bin nicht ich, der das tun kann. Und Jesus macht das im Markus-Evangelium, erklärt er, also ist es beschrieben im das nicht. Wo einer einen Samen, eben, man weiß nicht, was für einen Samen, geht aussehen. Und dann geht er pennen und über Nacht wächst es. Oder? Und das ist nicht das Gleichnis. Das ist es. Das hat wohl sagen, hey, es wächst, ohne dass ich etwas dazu tun kann. Du kannst nichts dazu tun, dass ein Senfstud entsteht. Dass etwas Grosses wird, kannst du nichts dazu tun. Aber das ist gar nicht die Pointe, was eigentlich wichtig ist, zu verstehen, glaube ich, aus Jesu Wort. Sondern das, was er sagen will, ist, dass etwas, eine Kraft in so etwas Kleinem hat. Eine innere Kraft, die etwas Grosses daraus entstehen kann, in so etwas Kleinem. Schaut, wir haben ein Problem, glaube ich, als Menschen, oder zumindest ich habe das. Ich bin ja ein Mensch, kann ich sagen. Aber ich beobachte das viel. Wir haben so eine Vorstellung, das Reich von Gott, sein Königreich, das muss gross sein, es muss viel sein und es muss schnell sein. Gross, viel, schnell. Ja, Gott ist doch ein kräftiger und mächtiger Gott. Es muss gross sein, viel, es muss Masse sein und es muss schnell sein. Und oft assoziieren wir das irgendwie das rein, dass wir das Gefühl haben, auf dieser Welt sollte das Reich von Gott sollte sich gross, viel und schnell gehen. Und genau das Gegenteilige, andere, redet Jesus davon. Die Jünger oder die Juden, die haben das Gefühl gehabt, ein Territorium, ein Reich von Gott, wieder so wie zu Davids Zeiten, von dem Ende bis zu dem Ende. Und jetzt Senfkorn. Und auch noch heute, gell, man hat das Gefühl, Masse, gross, he, wie die Amis gross denken. Ja, ist gut, wir können etwas lernen von ihnen. Wirklich, als ich in Amerika bin, denke ich, yes, das hat etwas. Das grosse Denken, nicht das Kleingläubige oder das Kleine. Ja, das hat wirklich etwas. Ich will das nicht vernünftigen, überhaupt nicht. Das brauchen wir, grosse Visionen. Aber Gottes Reich funktioniert im Kleinen, im Wenigen und langsam. Das ist so gegenteilig. Ich habe mich oft, mir macht das im Fall mega Mut und ich werde jetzt euch wie das Hoffnungsvolle von dem erzählen. Weil manchmal hat doch das Gefühl, ja, das Grosse, das ist das Coole und das Schnelle. Und ich werde jetzt wie euch das Hoffnungsvolle erzählen vom Kleinen, vom Wenigen und vom Langsamen. Weil wisst ihr was? Das oft überfordert mich das Grosse. Manchmal überfordert es mich im Fall hier vorne zu stehen. Vor euch zu reden, das ist nicht einfach. Gell? Aber dann weiss wieder, ich bin eigentlich so klein und Gott ist gross. Ich darf klein sein. Ich muss nicht ein Megamensch sein, dass Gott wirken kann. Er kann in jedem von uns, stehst du, in jedem, in so etwas Kleinem steht eine innere Kraft, eine innere Power, dass etwas Grosses kann entstehen. Das hat wirklich Kraft. Und das ist ganz bedeutungsvoll, wenn wir Geschichten anschauen von grossen Sachen, die heute sind, die bestehen, dann können wir zurückschauen, wie das ganz klein angefangen hat. Irgendjemand einfach mal geglaubt hat und der Schritt mit Jesus ist gegangen. Gell, auch wenn wir jetzt die Gemeinde anschauen, ich meine, das ist gewachsen. Das war aber auch mal ganz klein, das waren ein paar zusammen. Das hat ständig das wie gewachsen. Also, das Reich Gottes kann sich ausdehnen. Nicht nur jetzt in dieser Gemeinde. Die Kirche allein ist auch nicht die Begrenzung von Reich Gottes. Das dehnt sich aus über die Erde. Es ist echt bedeutungsvoll, dass Jesus sagt, so einem Niete in den Sandalen, auf den will die Gemeinde bauen. Hey, das ist das Senfkörnchen. Das Kleine, die innere Kraft. Und der sagt eben nicht, du musst es tun, sondern ich tue es in dir. Verstehst du? Vertrau mir, ich tue es in dir. Und vielleicht fühlst du dich ganz klein. Manchmal. Irgendwo an einem Ort. Das ist im Fall gar nicht so schlecht. Das ist hoffnungsvoll. Weil in dir kann es eine innere Kraft geben. Schaut, wenn die Zusammenfassung des Kolosserbriefs ist, wo der Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit, wo ich glaube, das ist wie eine Zusammenfassung von diesem Brief. Ich glaube, das hat so Kraft. Christus in uns, das Sämchen, das Kleine, das eigentlich da ist, hat so eine gewaltige Kraft. Ich habe das KV gelernt. Und im KV hatte ich einen Mitarbeiter. Und ich habe mich oft als Jugendlicher nicht so als Superchrist gefühlt. So, ja, ich kann nicht so, ich weiß doch auch nicht, ich bin nicht so ein Christ gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ich so vorbildlich. Oder so, andere sind es viel mehr gewesen. Ich hatte immer das Gefühl gehabt. So, vielleicht hast du so das Gefühl, dass hat man irgendwie manchmal schon noch das Gefühl, als Jugendlicher hatte ich es. Und nachher bin ich mit dem Arbeitskollegen viel zusammen gewesen, und er wusste, dass ich auch Christ bin und so, aber ich immer Schiss gehabt, dem etwas erzählen von Jesus und so. Ich bin nicht so offen gewesen, wie ich vielleicht heute bin. Aber lustigerweise habe ich diesen Mann vor etwa 4 Jahren wieder zu Thun angetroffen. In meiner Ausbildung, Theologieausbildung, sind wir immer wieder auf die Straße, gehen Menschen anquatschen. Und nachher treffe ich diesen Mann. Und dann haben wir für diesen Mann gebetet, weil er ein kaputtes Knie hatte. Und dann hat er gemerkt, der ist jetzt irgendwie offener als früher wahrscheinlich. Und dann habe ich erklärt, ja, ich werde Pfarrer und so. Irgendwie probiert zu erklären. Und vor einem halben Jahr war es so eine Begebenheit, wo dieser Mann eine Tochter hat, die sich gerne trauen will und sie findet keinen Pfarrer. Und dann hat er gesagt, oh, ich kenne da irgendeinen. Der hat mit mir gebügelt mal. Ich glaube, frag doch den mal. Und dann ruft die Tochter mir an und sagt, hey, könntest du uns trauen? Und am 14. September, vor 3 Wochen, habe ich die 2 getraut und habe 70 Nasen, die ganze Familie dürfen anpredigen von Jesus, schwärmen von Jesus erzählen. Vollgas, gell? Vollgas. Gell, niemand wirklich mit Jesus so unterwegs, vielleicht, ich weiß nicht genau, aber Vollgas, oder? Ich denke, so klein, gell? Gell, kann plötzlich etwas Grosses sein, verstehst du? Das mache nicht ich. Das bin nicht ich eigentlich, wo das dann so etwas schafft, plötzlich, wo so etwas passiert, wo ich schon cool finde. Hey, das ist Gott, ihn zur Ehre, ihn zur Ehre. Denk nie zu klein von dir selber, wenn du an Jesus denkst. Von dir selber vielleicht schon, aber Christus in dir hat die innere Kraft, so etwas Gewaltiges auszulösen. Das möchte ich euch mitgeben von dem Gleichnis. Er sagt Jesus, hey, die Schude ist so gross, da können sich Vögel nisten. Das ist ein bisschen umstritten, weil Vögel sieht man nicht so viel in diesen Senfstuden, wenn man es beobachten kann. Aber wenn Vögel nisten, was machen sie? Sie suchen Heimat. Sie haben dort ein Zuhause. Und unser Wohnplatz ist im Himmel. Wir sind eigentlich Bürger vom Himmel. Wir sind Bürger von seinem Reich. Wir gehören echt gar nicht mehr in die Welt. Wir leben zwar noch, aber sind eigentlich nicht mehr von dieser Welt. Versteht ihr? Wir sind nicht von dieser Welt, leben in dieser Welt. Das ist ein Auftrag. Aber wir sind echt nicht von dieser Welt. Wir haben unsere Heimat, haben wir in dieser Senfstude. Da können wir nisten. Dort wird mal alles sein, die Vollkommenheit. Das wird noch kommen. Das grosse Reich, das er aufrichten wird, wo wir werden daheim sein, Heimat finden. Und wir leben eigentlich schon jetzt, nach dem vom Himmel. Weil wir schon jetzt nach dem leben. Und spannend ist auch, dass das Bild vom Nisten das Alte Testament aufgreift. Ich habe die Stelle euch reingeschrieben, Daniel 4,9, Ezekiel 31,6. Und in Bezug auf das Bild vom Nisten bedeutet das Schutz. Schutz gewähren. Hey, das Reich Gottes bedeutet Schutz, Bewahrung. Hey, da ist so Hoffnung drin. Nicht nur im Kleinen ist Hoffnung drin, sondern auch im Zukünftigen ist Heimat und Schutz für jeden, der sich sagt, und ich folge dem Jesus. Ich folge dem Jesus, der das Zentrum ist von dem Reich Gottes. Hey, da ist so Hoffnung im schon jetzt im Kleinen und erst noch im Grossen. Das macht mir so, das finde ich gewaltig, versteht ihr? Die Worte haben Kraft. Und mit dem möchte ich euch weiterschicken in die Woche. Einfach mit dem Gedanken, seid treu im Kleinen. Seid treu im Kleinen. Einfach in dem, was du machst, in dem Kleinen. Vielleicht ist es ja, indem du dich besorgst um deine Eltern. Und dann du liebevoll um deine Kinder kümmerst, ihnen das Wort Gottes lieb machst, Jesus lieb machst. Hey, das ist so etwas Kleines, es kann so viel entstehen. Irgendwo gibt es, vielleicht hockt da jemand drin, der mal ganz Gewaltiges tun darf für das Reich Gottes. Viele Menschen zu ihnen reden oder Menschen beeinflussen oder positiv stehen für das Reich Gottes. Das kann ganz, ganz gut sein. Und du hast vielleicht das Gefühl, das kann nicht easy, aber weißt, im Kleinen ist ganz viel möglich. Vielleicht kannst du in jemanden etwas investieren, das unglaubliche Dimension hat. Das ist Multiplikation pur. Ich glaube, dass einfach nur im Wenigen und im Kleinen treu sein. Gell? Das glaube ich, hat so Kraft. Und fokussiere dich auf das Wenige eben. Nicht immer um auf das Viele. Im Wenigen ist wie gut und dort voll rein. Und mach dich bereit für einen Langstreckenlauf. Der Glaube ist nicht ein Sprint. Wer hat WM in Doha geschaut? Ein bisschen so verfolgt, da die Sprinter und so. Letzte Nacht sind sie auch noch gesäckelt, da die Marathonläufer. Ich weiß nicht, ob jemand das geschaut hat, da in der Hitze von Doha sind sie gesäckelt. Haben ja in der Nacht müssen, weil es am Tag viel zu heiß wäre. Es sind trotzdem noch als einige Hitze schon, haben müssen aufgeben wegen der Hitze und so. Aber eigentlich ist ist es mehr ein Marathonlauf, gell, wo wir laufen als Christen und nicht unbedingt ein Sprint. Es geht nicht von tack, tack und dann ist fertig, sondern hey, das ist ein langer Atem zu haben. Hey, ich will dir Mut machen. Gang den Lauf, gell, mit Jesus. Immer und immer wieder. Schau führen. Gell, hinten sind Sachen vielleicht passiert, die nicht kannst verstehen. Und manchmal verstehen wir Sachen auch noch nicht. Im Wort Gottes lese ich Sachen und ich verstehe es manchmal schon nicht. Aber ich gehe. Jesus, du bist mit mir. Und ich gehe vorwärts. Und nachher kommt vielleicht ein finsteres Tal, aber du bist bei mir. Stecke und Stab führen mich. Und ich gehe weiter. Ich gehe vorwärts. Versteht ihr? Ich will mich ermutigen, einen Langstreckenlauf einzugehen mit Jesus und nicht einen Sprint. Fokussiere auf das Wenige, auf das Kleine und gehe Langstreckenlauf ein. Kommt doch für eine liebe Band. Wir dürfen jetzt Worship machen. Ich freue mich so sehr, Gott anzubeten, ihn zu erheben. Und kommt mit mir zusammen mit, dass wir Gott anbeten als der, der in uns lebt und das Mächtige vorbringen kann. Jesus, in dir ist so viel Kraft, in deinem Wort, in diesem Rema, das unsere Herzen bewegt. Jesus, dein Wort kommt nicht leer zurück, Jesus. Danke viel, viel mal, dass du wirkungsvoll bist und auch heute wirkungsvoll warst. Jesus, dein Reich, dass sich das ausdehnen darf, das darf grösser werden, aber dass wir nicht nur auf das Grosse schauen, sondern eigentlich, dass im Kleinen startet, in diesem Senfkörnchen, auch noch heute Morgen. Jesus, wir geben uns die 2 Fische, geben wir dir her und die 5 Brot und wir beten, dass du es vermehrst. Das ist das Prinzip, das du machst. Du vermehrst, du bringst mehr her, nicht mehr. Jesus, wir bringen dir all das. Das Wenige, was wir haben. Und auch die Not, die wir vielleicht haben. Das Unverständnis. Wir bringen es dir und vermehrst du. Übersetzt du uns die Worte von dir immer wieder durch die Heilige Geist, dass unser Herz ankommt, dass wir es verstehen können. Danke für das Zeugnis von diesem Senfkönig und diesem Sauerteig, was so eine grosse Sache geworden ist, aber was so zeigt, hey, das Reich Gottes fängt im Kleinen an. Jesus, hilf uns jetzt, unsere Herzen, unsere Körper zu erheben zu dir, dass wir dich anbeten als der König, der herrschen in alle Ewigkeit. Das Reich Gottes, wunderschön und gross. Wir sehnen uns nach dem. Amen. Amen.